Zeit, heut zum, sonst dauert's nimmer recht lang. Auf einmal tut's einen gescheiten Schäberer und dann kracht euch zum.
Power to the People, der Podcast für überhaupt und außerdem Nachhaltigkeit und eh alles. Weil nur durchs Reden kommen die Leute zusammen.
Hast du es geschafft?
Ich bin mir nicht sicher. Jetzt schaue ich mal. Ja, ich glaube, wir nehmen auf.
Ja. Bin immer extrem stolz auf dich, wenn du das schaffst.
Ja, ich bin auch immer ein bisschen stolz und immer ein bisschen skeptisch. Aber es schaut ganz gut aus. Wir sind heute, wo sind wir denn? Bianca, mach du das bitte, weil ich habe mich schon ein paar Mal verhaspelt.
Ja, Willi, wir sind heute im schönen Lesachtal am Peintnerhof bei der Andrea Unterguggenberger und beim Georg Lexer. Und
Servus.
Grüß euch. Hallo. Und die haben sich da zum Thema gemacht, die heilsame Landwirtschaft. Und wir würden eigentlich ganz gern von euch wissen, wie seid ihr dazu gekommen? Wie kam es dazu? Was heißt denn das überhaupt? Und würden uns freuen, wenn ihr uns ein bisschen von eurer Geschichte und eurem Weg erzählt.
Das machen wir gern.
Bitte, gleich an. Gleich starten. Ja, sowieso.
Aber bist du.
Fang ich an, Georg, oder? Ich habe den elterlichen Hof übernommen 2002. Urlaub am Bauernhof hat es bei uns immer schon gegeben und ich habe mir dann oft so Gedanken darüber gemacht, wie könnte denn unsere Landschaft den Reichtum, den wir vor der Haustür haben, dem Urlauber besser näher bringen oder anders näher bringen. Und so habe ich mich auf den Weg begeben und auf diesem Weg habe ich dann nach einigen Jahren den Georg kennengelernt und der Georg hat eine sehr ähnliche Sichtweise wie ich in vielen Dingen und wir haben uns dann zusammengetan und haben ein Konzept entwickelt. Kann ich das so ganz pauschal so sagen? Ja. Haben uns gemeinsam Gedanken drüber gemacht, wie könnten wir die Kräuter, den Wald, das Wasser, die Brillenschafe, die Wolle, alles, was rund um die Landwirtschaft passiert, was rund um unseren Hof passiert, wie könnte man das in ein Konzept packen, sozusagen, oder und dann an die Frau und an den Mann bringen.
Was ja bei euch ganz spannend ist, ihr habt ja sehr, sehr unterschiedliche Hintergründe. Ihr habt euch ja nicht quasi auf der Landwirtschaftsschule kennengelernt, so auf die Art, sondern du hast der Landwirtschaft.
Ich bin eigentlich Behindertenpädagogin, das war mein Weg.
Okay,
ja. Und dann
war dir immer klar, dass du den Hof einmal übernimmst, oder?
Nein, eben nicht. Das war nicht klar. Und dann hat sich das aber so entwickelt, dass ich den Hof übernehmen werde. Und ich war schon auswärts berufstätig und bin dann wieder heimgekommen.
Wurdest dann zurückgerufen, quasi?
Ja, ja. Es war so, ich war an der Reihe. Ja, wir sind ja mehrere Kinder am Hof und bei uns ist das der Reihe nachgegangen. Also das war jetzt nicht ein Muss, dass der Bub oder
der Älteste
der Mann
normal, oder?
Den Hof übernehmen muss, sondern das Kind das machen möchte.
Möchte, okay.
Ja. Und ich war dann eben die vierte als lebendes Kind in der Reihenfolge und bin dann gefragt worden, ob ich den Betrieb übernehme.
Und du hast dann ja gesagt.
Ich habe mal, Bedenkzeit gebeten, um eine Bedenkzeit gebeten, weil es mir doch sehr gefallen hat, da in meinem Beruf zur Behindertenpädagogin. Und habe dann so nach einem halben Jahr circa, habe ich mir gedacht, na ja, ich bin damit aufgewachsen, das taugt mir auch. Und bin dann heimgegangen, ja.
Also du kommst eigentlich aus der Pädagogik sozusagen, landwirtschaftlichen Hintergrund aufgewachsen, aber dann eigentlich weggegangen vom Hof in die Pädagogik. Ist vielleicht auch ganz interessant für den Hintergrund.
Ja.
Und du hast ja einen ganz anderen Hintergrund. Du bist erzähl mal,
wie du gemacht hast. Ja, bei mir ist es so, ich habe ja auch Wurzeln, die aus dem Lesachtal sind.
Ja.
Mein Großvater
ist. Das verbindet euch, nicht? Das Lesachtal verbindet euch.
Ja. Es ist so, dass mein Großvater herum in Lesachtal Gendarm war, in den 20er Jahren. Und da ist er sozusagen dann, damals diese Schmugglerzeit. Und da war es so, dass seine ganzen Schulkollegen alle geschmuggelt haben. Und die wollte da, die wollte da nicht verhaften, er wollte aus dem Weg gehen und hat sich dann als Gendarm seinen anderen Posten beworben. Und aufgrund dessen ist er praktisch mit seinen Kindern der Frau aus dem Tal rausgegangen. Und hat dann, und ist dann letztendlich in Klagenfurt gelandet und deswegen bin ich in Klagenfurt aufgewachsen. Mhm. Wir sind aber eigentlich mit meinem Vater immer wieder herein ins Tal, immer vor allem im Sommer. Also wandern, Bergsteigen, Edelweiß glauben, das war so alle Jahr so immer wieder üblich. Und haben dadurch die näher die Verwandten, die ich noch gekannt habe, einige immer wieder besucht und abstammend durch, genau gegenüberliegend auf der anderen Seite vom Tal, vom Beintnerhof.
Also ich hätte euch früher schon zuwinken können.
Stamm deiner Hof, ja. Ja, gegenüber vom Beintnerhof.
Ach so,
ja.
Entschuldigung.
Und dadurch waren wir das da überhaupt nicht fremd, nicht? Und dann im Rahmen eines, ich bin schon seit über 20 Jahren oder noch länger schon mit der prophylaktischen Medizin beschäftigt.
Du bist ja Mediziner, nicht?
Ich bin Chirurg. Ja. Mhm. Eigentlich, also Bauchchirurg und Thoraxchirurg, das hat die Lungenoperation, all diese Dinge habe ich gemacht. Und dann war für mich einfach aufgrund der vielen Krankheiten habe ich mich eigentlich auch ein bisschen ganzheitsmedizinisch mit dem Thema auseinandergesetzt und war für mich die Prophylaxe zur Vermeidung, also die Vermeidung von Krankheiten, war für mich dann einfach ganz, hat einen hohen Stellenwert gehabt. Mhm. Weil wir können heute davon ausgehen, dass wir praktisch durch die Prophylaxe, durch die Gesundheitsförderung mehr Krankheiten verhindern können, als wie wir Krankheiten heilen können. Das ist auch ganz ein wichtiger Punkt. Und wir werden uns ja zukünftig die Medizin, also diese Schulmedizin, wird immer teurer, immer diffiziler, immer werden, also jetzt haben wir zum Beispiel unlängst ist jetzt wieder ein Herz ausgenommen worden und eine Pumpe eingebaut worden. Das lebt der Patient, der junge Mensch mit einer Pumpe. Das sind ja alles technische Möglichkeiten in der Medizin, die es ja nicht geben hat, die sind aber horrend teuer. Mhm. Genauso wie diese ganzen Behandlungen von heutzutage von den Karzinompatienten. Gott sei Dank haben wir so eine Medizin, so eine Schulmedizin. Wir haben einen der höchsten Standards in der ganzen Welt. Und aber man muss bedenken, dass da bleibt es ja nicht bei 100.000, sondern viel, viel mehr Euro, die da passieren. Es sind doch im Jahr an die 40.000 Krebsneuerkrankungen pro Jahr in Österreich. Mhm. Wenn man das nochmal umrechnet, würden wir da die Hälfte durch einen gesundheitsfördernden Lebensstil vermeiden, oder reduzieren sozusagen, was das uns Geld bringen würde, um dann noch mehr Spitz, so eine Medizin zu betreiben, die noch eine größere, die noch mehr Kosten verursacht. Mhm. Und damit alle die Möglichkeit haben, sozusagen behandelt werden zu können. Weil in einigen Ländern werden schon die Leute teilweise von Behandlungen ausgeschlossen, weil es einfach zu teuer ist.
Und da trefft sich jetzt war dann eigentlich wieder mit der du mit deinem Zugang auch zur mit deinem praktischen Zugang zur Medizin, ja, du aus der Pädagogik kommend, natürlich auch mit diesem, sage ich, mit dem ja, ganzheitlichen Denken und findest dann da quasi am Hof zusammen. Wie habt ihr euch kennengelernt?
Also, ja, das war eben im Rahmen der Recherchen. Ja. Wir beide sind geschieden gewesen und haben sozusagen eigentlich, ich bin da unterwegs gewesen, das wegen einem Buch, Essen voll Wert gegen Krebs, und habe die einzelnen Höfe besucht, wo ich gedacht habe, ich werde mit denen zusammenarbeiten. Und ich immer Hinweise gekriegt habe. Nicht, wer,
du hast dich vorgehandelt quasi von Hof zu Hof?
Von Hof zu
Hof. Bei einem Hof bist du dann hängen geblieben.
Dann ist es so, ja, ich hab, das ist einfach passiert sozusagen. Nicht?
Ja,
und, so oft, und ich habe dadurch in ganz Kärnten ja, über 50 Höfe besucht und habe einfach geschaut, wo gibt es Menschen, Landwirtschaften, die so ähnlich dicken, wie immer das vorstelle von einer prophylaktischen Medizin. Mhm. Das waren vor allem natürlich Bio-Höfe, aber natürlich auch solche Höfe, da habe ich auch gesagt, Bio, sozusagen nach dem Konzept, bin in Ordnung. Ja, das waren solche Höfe. Weil zum Beispiel habe ich da eine im Geiltal unten war so ein Hof, die hat mit Bio überhaupt nichts am Hut, ist aber eindeutiger Biohof.
Ja, weil sie das lebt, gell?
Weil sie das einfach lebt. Ne? Ja. Und das haben wir dann weiter verfeinert. Wir haben dann im Lesachtal dann sozusagen auch dann in die Tiefe gegangen, geschaut, was ist, was für Produkte sind das, und haben einfach zum Beispiel 6 Bauernhöfe heroben untersucht. Das haben wir mit der AGES gemeinsam gemacht, der Agentur für Ernährungssicherheit, haben wir auf Pestizidrückstände, auf Schwermetalle und aufs Fettsäuremuster Omega-3-Omega-6-Verhältnis untersucht und konnten also feststellen, dass alle die 6 Höfe praktisch keine Pestizidrückstände haben, auch nicht von der Umwelt her, was ja auch das Problem ist oft gewesen, keine Schwermetallbelastungen, und alle haben ein gutes Omega-3-Omega-6-Verhältnis gehabt. Omega-3-Werte, das sind die, die was entzündungshemmend wirken, und die Omega-6-Fettsäuren entzündungsfördernd. Und das ist ein Zeichen für die Mästung von Tieren, von der.
Aber jetzt haben wir schon wieder sehr im Medizinischen drin.
Ja, ja.
Wann war das, wann ist er bei dir beim Hof aufgeschlagen? Das erste Mal.
Das ist eine gute Frage.
Ja. Das war noch 13 war das ungefähr.
2013 ja. Oder ja. So?
2013. Ungefähr, wie lange kennt ihr euch schon?
Ja, so lange kennen
wir. Also ich kenne Georg, der Georg kennt meine Eltern,
ja,
so muss ich sagen.
Die habe ich schon immer gekannt.
Aber ja, ich kenne die eigentlich dann erst seit der Zeit, weil ja, ich habe.
Aber das heißt,
eine Berührungspunkte.
Der Georg ist hergekommen eigentlich, um für sein Buch zu recherchieren.
Für sein Buch zu recherchieren. Mhm. Und ich habe ja mich für das Thema luftgetrocknetes Fleisch. Genau. Das war mein Thema, luftgetrocknetes Fleisch. Und
was so der erste Start in der Landwirtschaft?
Genau, also speziell jetzt Lammfleisch, ja, weil ich habe ja dann 2013 auch umgestellt aus Kärntner Brillenschaf.
Mhm. Von was?
Von der Milchkuh aufs Kärntner.
Bist du auch von der Milchkuh weggegangen?
Ja, okay, genau, weil einfach das Schaf für mich die richtige Größe hat, wenn ich das so sagen kann. Also wenn bei einem Schaf, bei einer Geburt irgendwie Komplikationen sind, da kann ich als Frau oder von meiner Größe her einfach gut helfen. Ja. Oder wenn es sonst irgendwas gibt im Stall, da. Und deswegen habe ich auch umgestellt von der Kuh aufs Schaf. Und was für mich einfach noch ein wichtiger Faktor war, dass ich am Morgen und am Abend nicht so sehr an die Zeit gebunden bin, ja, weil ja doch Frühstücksgäste sind und am Abend ist zu kochen, und das war noch so ein Faktor für mich. Mhm. Ja, beim Kärntner Brillenschaf, da gehe ich dann einfuttern, aber wenn da einmal eine halbe Stunde früher oder später ist, dann spielt das
also
nicht so
Gäste, die Rolle. Also die Gäste habt ihr früher auch schon gehabt?
Immer, ja, das haben schon meine Eltern auch vermietet, ja.
Okay.
Und über dieses luftgetrocknete Lammfleisch bin ich eigentlich dann zum Georg gekommen.
Oder er zu dir.
Oder er zu mir.
Er ist auf in der Tür gestanden. Sagt, da bin ich. Und ja, und dann habt ihr euch kennengelernt, dann war er halt da. Und wie lange hast du da?
Und dann haben wir ja eben dieses war er mitbeteiligt bei diesem Buch, wo man eben dieses Buch geschrieben oder zusammengetragen haben, die sämtliche Informationen. Und so haben wir uns dann Schritt für Schritt näher kennengelernt.
Mhm. Und wie lange hat es dann gedauert, bis ihr habt ja, der Hof, glaube ich, hat ja dann auch durchaus eine Verwandlung gemacht mit der Zeit, oder? Hat sich konzeptionell sehr, sehr weiterentwickelt. Mhm. Wie schnell seid ihr da draufgekommen, dass ihr da miteinander einen neuen Weg oder einen anderen Weg gehen wollt?
Ich muss ehrlich sagen, von meiner Seite, ich bin da noch nicht so schnell draufgekommen. Ja, für mich war in erster Linie einmal wichtig, wieder echt geistig zu arbeiten. Das hat mir irrsinnig viel gebracht. Und ich habe da auch für den Betrieb und für mich ganz viel Potenzial gesehen in dieser Thematik. Und daraus hat sich aber dann auch die Struktur des Betriebes zusätzlich noch einmal verändert. Und auch dann in der Folge der Homepage-Auftritt und so weiter. Also ich habe dann auch angefangen, diese Themen, also inhaltsmäßig sehr wohl, aber technisch natürlich nicht. Ja. Aber diese Themen, die sind dann schrittweise auch auf der Homepage publiziert worden, und dadurch hat sich dann auch das Publikum verändert. Ja. Also wir haben einen Gast bei uns am Hof, der das sehr, sehr wertschätzt, ja, diese Form der Landwirtschaft, der Lebensmittel, der Lebensmittelbeschaffung, dem das wichtig ist und der gern bereit ist, einmal etwas mehr Geld auszugeben. Und das tut auch gut, ja, wenn man einfach auch die Wertschätzung erfahren darf als Gastgeber. Mhm. Ja.
Jetzt durfte ich ja die letzten 8 Tage mit euch hier verbringen und eure Philosophie und euren Tag und einfach euren Ablauf mitleben. Und salopp gesagt, es geht den ganzen Tag ums Essen, um gutes Essen, um gute Lebensmittel, wie man sie zubereitet und vor allem auch, was sie mit der Gesundheit machen. Und das ist ja euer Zugang zum Essen. Mhm. Wie kann es sein, dass man so viel genießen kann und das trotzdem gesund ist? Also, weil es fühlt sich so an. Und das habe ich bei euch auch gelernt.
Naja, du hast es ja gesehen, wir machen uns Gedanken übers Essen, was wir essen und wie ist das Verhältnis tierisches Eiweiß, tierische Nahrung, pflanzliche Nahrung. Nebenbei gibt es dann aber auch noch das Thema der Bewegung, was ja dazu gehört. Wir waren ja gemeinsam auf der Alm und auf das möchte ich jetzt gerne eben hingehen. Die Bewegung spielt da eine große Rolle bei uns.
Habe ich gemerkt, ja.
Und eben auch, dass man sich wohlfühlt. Ja, wie geht's der Seele, wie geht's mir? Und ich denke, wenn man es schafft, diese Themen zu verbinden, also ganzheitlich das zu leben, dann denke ich, und zusätzlich den Bogen spannt von der Landwirtschaft zur Medizin oder umgekehrt, und das tun wir ja bei unserem ganzen Konzept, also wir hinterfragen ja auch sämtliche Themen und das, glaube ich, macht's dann aus in der Summe, oder? Wenn ich das so.
Ja, oberste Prämisse ist immer, wir wollen genussvoll leben. Das ist einmal die oberste Maxime. Ja. Wenn ich jetzt auch nicht genussvoll lebe und dann praktisch gesund sein will, die ganze Zeit, ich müsste eine gewisse Form von Askese da machen, die ja vielleicht zeitweilig gar nicht so schlecht ist. Aber wenn ich das einfach dauernd machen muss, so glaube, dann wäre ich nur zur Strophe 100 Jahre alt. Wir wollen eigentlich genussvoll ins hohe Alter einfach sozusagen vital sein, gut benannt sein und uns am Leben erfreuen. Und dazu gehört natürlich, und da geht's ja darum, ist ja nicht nur das Essen, sondern dass man das zusammen anbaut, zusammen verarbeitet, zusammen kocht, mit den Gästen kocht. Also das praktisch, dadurch entsteht ein soziales Umfeld, ein wertschätzendes, das ja auch wieder zur Gesundung beiträgt. Das ist auch die hohe Form, also dieser kommunalen Intelligenz, die uns ganz wichtig ist, das wertschätzende Umgehen miteinander.
Jetzt hast du oder ihr mir gesagt und beigebracht, dass Tradition bedeutet, das Feuer weiterzugeben und nicht die Asche anzubeten.
Genau.
Was bedeutet denn das genau für euch?
Ja, es ist so, wenn ich heute das traditionelle Wissen ist für mich, das ist das Erfahrenswissen. Und dieses Erfahrenswissen wurde immer überliefert. Leider Gottes ist das Erfahrenswissen bei uns in Europa nicht so niedergeschrieben worden, wie zum Beispiel das Erfahrenswissen der Tibeter. Die haben ja 3000 Jahren schon alles niedergeschrieben, dadurch ist praktisch das alte Wissen einfach bekannt. Und bei uns ist die Gefahr, dass dieses alte Wissen, ist es darum gegangen, sozusagen früher musste man überleben. Und bei diesem Überleben hat man geschaut, dass man sich so ernährt, dass man alles tut, dass es man schafft. Und die Menschen jetzt, die praktisch das nicht mehr wissen, wie man die Fruchtfolge macht, welche Pflanzen man setzt, weil einfach durch die sogenannte moderne Landwirtschaft alles scheinbar einfacher wird, ist es so, dass einfach dieses alte Wissen unbekannt ist. Und wir versuchen jetzt wieder dieses traditionelle Wissen in unsere Landwirtschaft einzubauen und kommen immer mehr darauf, dass das auch wissenschaftlich, medizinisch wissenschaftlich der richtige Weg ist.
Wenn ich dazu ein Beispiel sagen darf, jetzt wenn wir in Getreideanbau hernehmen, also wir bauen samenfeste Sorten an. Das heißt, ich baue ein Getreide an, wo ich dann im Folgejahr selber wieder aussehen kann. und ernte das aber jetzt nicht mehr mit der Hand, so wie sie es früher gemacht haben, sondern nimm mir die modernen Hilfsmittel her. Also wir ernten das mit dem Mähdrescher. Ja? Mhm. Und das ist vielleicht so ein Beispiel, wo ich sage, die Tradition und das mit dem Anbeten und so weiter. Ja? Also schon, jawohl, samenfeste Sorte, das ist traditionell, das ist die Tradition.
Die haben doppelt so viele Inhaltsstoffe.
Ja?
Spurenelemente und Mineralien drin.
Aber eben ernten mit dem Mähdrescher als Beispiel.
Und die Vision für die Zukunft, das ist die Digitalisierung in der Landwirtschaft. Wäre dann theoretisch so, dass man dann einfach das Gemüsebeet, wie jetzt auch Kalifornien schon macht, der Österreicher, der dort lebt, dass er auch praktisch Gemüsebeet, wo der Roboter sozusagen genau noch mit dem traditionellen Wissen ausgestattet ist. Das ist die Software, ist das Traditionelle. Und das Digitale, die Hardware, ist die moderne Technologie. Und so stellen wir uns vor, aber nicht praktisch, so was derzeit so die Diskussion war, da war immer, sind sie eher traditionell oder innovativ, war zum Beispiel eine Veranstaltung. Und da habe ich einfach keine Antwort dazu gewusst, weil ich ja eben innovativ bin, weil ich traditionell bin. Oder weil wir traditionell sind. Das ist das Hochinteressante dabei. Weil einfach die Computertechnologie sollte auf dem traditionellen Wissen aufbauen und nicht einfach, wie man nur die Pestizide optimiert. Deswegen tue ich ja trotzdem Spritzmittel spritzen.
Wie schlägt sie denn das? Das finde ich extrem spannend. Also diese Gleichzeitigkeit von Tradition und Moderne. Also ihr verwehrt sich nicht gegen die moderne Technik. Schaut aber, dass das Sinnvolle von früher, ohne es zu verklären, zu verromantisieren, aber was hat es früher gegeben, was durchaus eine Berechtigung gehabt hat. Wie schlagt sie denn das Moderne, das Traditionelle erkenne ich bei euch am Hof schnell, nicht? In das Holz und man muss nur mal herfahren, wir haben dann eh Fotos wahrscheinlich, die was wir online stellen, man kann es dann eher ein wenig anschauen und auf einer Website. Wo schlagt sie denn bei euch die Moderne dann nieder? Konkret, die Moderne. Die Digitalisierung, die Moderne, wo sie sagt, ja, die...
Ja, die Digitalisierung, also wir würden uns gerne zur Verfügung stellen als Projekt für so eine Landwirtschaft, traditionell, weil unsere Vision schöpft aus den Wurzeln traditioneller Landwirtschaft, dass man sozusagen einfach die einladet, dass bei uns also so ein Riesenprojekt gestartet wird, wie man so eine Landwirtschaft betreiben kann.
War die Fragestellung jetzt so gemeint, was sieht man jetzt bereits an der modernen?
Ich glaube, wir können uns in beide Richtungen, wozu ihr bereit seid. Ich finde es sehr spannend, dass ihr quasi da offen seid für, sage ich mal, für Forschungsprojekte etc., die was halt zu euch passen, dass man das da probiert, das finde ich sehr, sehr spannend. Aber auch natürlich, wo sieht man es jetzt vielleicht schon?
Ja, ob das jetzt wirklich so modern ist, aber auf jeden Fall die Heueinbringung. Mein Vater hat das Heu in seinen Jugendjahren noch am Buckleiner getragen mit die Ballern. Ja. Und dann war die Weiterentwicklung, dass man sich Geräte gekauft hat, die eben ein Schlepper gekauft hat, ja, oder die nächste Folge war dann der Traktor und dann Ladewagen dazu und dann ist der Miststreier gekommen. Also das waren ja alles schon Entwicklungen in Richtung Moderne, ja. Oder bei der Zimmervermietung, also ohne einen Laptop und einen WLAN-Anschluss, ich meine, das kann ich mir nicht vorstellen, ja, das gehört einfach dazu, ja. Das sind so.
Okay, ich glaube, was ihr auch damit sagen wollt, ist, ihr müsst jetzt nicht rausgehen auf die Wiesen und die Wiesen mit oder das Getreide mit der Sensen irgendwie niederschneiden, weil es immer schon so war. Das ist jetzt romantisch, aber vielleicht nicht mehr ganz sinnvoll.
Nein, und das möchte ja ein Kanfall irgendwo vermitteln und auch nicht auf Bildern irgendwo darstellen. Ja.
Ah, okay, ja.
Das ist mir auch ein Anliegen, sondern ich will die Landwirtschaft schon so vermitteln, wie sie jetzt ist. Mhm. Ja. Und wenn ich in einen Schafstall gehe und die Schafe mich kennen, als Beispiel, ja, dann werden sie sehr wohl auf mich zugehen, aber wenn ich als Fremder in einen Stall reingehe und das Tier hat mich noch nie gesehen, dann kann ich nicht erwarten, dass es auf mich zugeht. Mhm. Ja. Und das ist etwas, das wollen wir auch so vermitteln. Ja, es gibt immer wieder mal, dass man ein Flaschenkind hat als Lamm, ja, wo man mit der Flasche füttern muss, dass dieses Tier sehr wohl dann zugeht zum Menschen von vornherein, ist klar, weil es ja das als, weil das die Bezugsperson war von klein auf. Aber ansonsten ist es anders, ja. Das sind so Kleinigkeiten, ja.
Aber ganz was ich noch, also da dazu sagen muss, wegen modern. Zum Beispiel, nur so ein Beispiel. Würden wir heute, wenn wir wirklich modern sein wollen, und das aufbauend auf den traditionellen, dann müssten wir die ganzen Heutrocknungsanlagen noch weiter veredeln und verbessern, weil damit würde ich genau dort hinkommen, wo ich will, zu einem ganz guten, gesunden Futter.
Qualitativ hochwertig.
Und wir, was beschäftigen wir uns? Wir haben also die ganzen Silagebollen. Jetzt haben wir das ganze Thema des Mikroplastik und was ich was alles. Und das bezeichne ich bitte nicht als moderne Landwirtschaft, sondern das ist einfach nur, das sind nur die wirtschaftlichen Effizienzsteigerungen optimiert oder so irgendetwas. Aber damit wird sozusagen das Grundfutter, nicht das, was eigentlich das Tier braucht, ja nicht das Gute, echt Gute hergestellt. Wir wissen ja alle um die Probleme der Silage Bescheid.
Es wird halt weder die Umwelt noch der Mensch mitgedacht bei solchen Prozessen.
Genau.
Aber zum Thema modern, und das finde ich bei euch gerade am spannendsten eigentlich, nämlich nicht nur das technisch Moderne in der Landwirtschaft, sondern der Zugang. Dinge zu tun und eben dann auch wissenschaftlich zu belegen, und das ist für mich das Moderne, und nicht aus einem, warum macht ihr das? Naja, weil das haben wir immer schon so gemacht, sondern den Hintergrund zu erforschen, tatsächlich wissenschaftlich, und damit zu begründen, ja, deshalb machen wir das so, weil eine gewisse Art von Fettsäuremuster zum Beispiel einfach gesünder ist für den Menschen, oder eine samenfeste Getreidesorte anzubauen und damit Brot zu backen einfach gesünder ist, mehr Nährstoffe drin sind, etc. Und das ist für mich das Moderne an euch.
Wie funktioniert, also bleiben wir vielleicht noch bei dem Thema Ganzheitlichkeit oder euer Zugang zu diesem Thema. Wir haben es jetzt in so ein paar Aspekten ein bisschen gestreift, aber vielleicht kannst du noch mal so einen Aufriss machen, was das jetzt ganz konkret hier bei euch am Hof, vielleicht aus Reise von einem Gast oder wie es einem Gast vermittelt, was ihr genau damit meint, noch einmal mit dieser Ganzheitlichkeit, und wie, ja, zu was die bringt oder was der Nutzen auch dieser Herangehensweise ist. Das würde mich nochmal stark interessieren, weil das ist ein Wort, das hört man immer wieder, ne? Ganzheitlichkeit, ganz, ganz wichtig, überall in aller Munde fast. Ne?
Ja, und ich glaube, das ist einfach ein Ort von Vielseitigkeit, nicht? Es geht ja um so viele Themen, zum Beispiel allein in der Ernährung, weil wir zum Beispiel Wildkräuter und Wildgemüse anbieten auch. Da geht es einfach um diese Bitterstoffe, die da noch vorhanden sind, was praktisch in allen modernen Züchtungen von den Salaten alles schon weggezüchtet wurde, weil es angeblich nicht so schmeckt. Dabei sind die Bitterstoffe ganz was Wichtiges, und da sollte man den Geschmack mehr in diese Richtung bringen. Mhm. Das habe ich gesehen jetzt als Beispiel. Wir ernten die Eberesche und tun es mit den grünen Äpfeln zu einer vom Fruchtmarkt verarbeiten, wo man dann als Beilage oder als Kompott oder sowas dann auch dazu gibt. Und man und den Gästen da aufmerksam macht, wie das schmeckt, das ist interessant, dann wird es auch angenommen.
Naja, und nicht nur darauf aufmerksam macht, sondern dass man es ja mitnimmt. Ich glaube, das ist auch etwas, was wichtig ist oder was Sinn macht, dass man den Gast dann mitnimmt auf seinem Weg, den man untertags in der Landwirtschaft macht.
Und wie nimmt man den mit?
Indem das einfach, das ist nicht eine Form eines Programmpunktes, sondern es gibt einen Tagesablauf, und der Gast hat die Möglichkeit, an dem Tagesablauf teilzunehmen. Und wenn heute das Thema ist, okay, wir gehen auf die Alm auf, schauen, wie geht's in die Schaf, seien nur alle da, seien alle gesund,
dann kann man mitgehen.
Da kann der Gast mitgehen. Oder wenn der Zaun zu richten ist, dann kann er mit dabei sein beim Zaunrichten. Oder wenn wir Kräuter ernten alles so Geschichten, Und das sind aber unsere normalen Abläufe, also weil wir müssen ja die Arbeiten oder Tätigkeiten am Hof erledigen, und wer will, schließt sich eben an, Natürlich sind Grenzen gesteckt, das ist klar.
Fragen,
und das ist auch wichtig, weil ich kann jetzt nicht einen Gast die Schafe scheren lassen, außer er ist Schafscherer, ja, aber nur als Beispiel.
Dann oder Glück gehabt.
Oder bei der Clownpflege. Da gibt natürlich gibt's.
Da kann man zuschauen natürlich.
Genau, aber man kann dann zuschauen und
zureichen.
Oder was zureichen oder beim Wolle sortieren dann mithelfen, ja. Aber so ist das gemeint auch. Und wenn ich das ganzheitliche Thema anschaue, wenn die Wolle dann sortiert ist, dann wird die Wolle gewaschen, dann wird aus der Wolle werden Schafwollbettdecken gemacht oder wie tun wir Filzen oder also wir verwerten auch oder sind bemüht auch das ganze Lamm, wenn es geschlachtet wird, zu verwerten. Das gehört alles zum Thema Ganzheitlichkeit.
Ich bin ja halt schon über Teile eures Hofes gegangen. Der ist ja an sich sehr, sehr groß und sehr, sehr vielseitig. Wir sitzen da jetzt gerade in einem Seminarraum, der relativ neu ist, sehr, sehr schön ist, also echt nette Umgebung. Du hast jetzt gesagt, das Zentrale bei euch sind die Schafeln. Ja? Und du hast es gesagt, einen Teppich, du hast unten Teppich, ich glaube, glaubt ihr weben selber auch, oder?
Wir haben zwar da Webstühle unten, ja, und machen das auch, aber wir haben auch Kooperationen mit anderen, wo wir uns zum Beispiel die Wolle kartatschen lassen.
Ja, was also ist kartatschen?
Genau, kartatschen heißt kämmen, also das ist...
Wieso sagt es nicht kämmen?
Kartatschen, das sagt man bei uns.
Ja. Das heißt halt so.
Die kartatschen hört sich viel
besser. Das ist ein Kartatsche, das Gerät. Und da wird die Wolle in eine Richtung gekämmt, sodass ein Wollvlies daraus entsteht. Und aus dem Wollvlies kannst du dann eben Bettdecken nähen zum Beispiel.
Haben wir gesehen, sieht man unten Teppiche, glaube ich, gibt's
auch draus. Die Teppiche haben wir zum Teil selber gewebt auf unseren Webstühlen.
Das Haupttheater.
Ne? Ja, und weil wir ja spezielle Themenwochen anbieten und damit unter auch die Schafwollverarbeitung ein Thema ist. Und wir lassen uns das aber auch verweben, die Wolle.
Das heißt,
und bei diesen Wochen kommt auch immer Expertin, die filzen und spinnen und weben kann.
Genau.
Also sind so Themenwochen dann alle. Okay. Wann halt die Wolle anfällt, dann sind halt auch die Themenwochen, oder?
Diese Themenwochen sind natürlich nicht in den Sommermonaten, weil dafür haben wir keine Zeit. Ja, die Themenwochen fallen dann eher in die Herbst- und Wintermonate. Mhm. Genau. Wo die Außenarbeiten möglichst abgeschlossen sind.
Mhm. Ja. Aber diese Betrachtung des Schafes ist das, ich kann es ja sagen, wir haben jetzt gerade ein Schafhoden gegessen und Schafinnereien, ja. Die verarbeitet ja auch das gesamte Tier. Mhm. Ist das auch Teil der Ganzheitlichkeit, einfach dieses Tier, also das Ganze zu verwerten?
Ja.
Und warum ist das so wichtig? Also man könnte ja verkaufen
wir verkaufen es ja auch, aber wir veredeln unsere Produkte natürlich auch selber in der Küche.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Ja. Und das hat dann natürlich einen medizinischen Hintergrund.
Falle, ist es so, wenn ich nur Muskelfleisch esse, was ja häufig passiert heutzutage, und alles andere nicht, dann kriege ich doch irgendwann einmal einen Mangel. Weil ich habe in der Muskulatur zum Beispiel keine Nerveneiweiße spezielle drinnen, wie ich sie im Hirn und den Innereien habe.
Mhm.
Und das ist ja auch sogar die Vermutung, weil früher war ja immer, dass man das ganze Tier, da war Schlachttag und dann ist also das ganze Tier sozusagen gegessen worden. Und der, was das Tier geschlachtet hat, meistens war es der Nachbarbauer oder sowas, der hat dann praktisch die Leber und das Hirn mitgekriegt.
Das war doch
was Hochwertiges.
Ja, eine hochwertige Eiweißquelle.
Ja. Ja, ja, genau. Und das wird jetzt mehr oder weniger alles auf die Seiten geschoben. Und das ist etwas, was für uns auch ganz wichtig ist. Gleichzeitig gibt das Tier sozusagen das Leben, damit wir überleben können. Dann bin ich eigentlich, ist es recht und billig, dass wir auch dann alles verwenden.
Und einen Teil wegschmeißt. Mhm. Okay. Also ja, ihr habt jetzt die Wolle. Ihr verwertet das ganze Tier. Du hast ja gesagt, du hast da mit dem getrockneten
Lammfleisch
angefangen. Mhm. Was kann man denn mit einem Lampe noch da? Oder was für einen ganzheitlichen Effekt erfüllt das denn
auch bei euch? Die Felle.
Ja?
Das Fell wird ja häufig schon weggeschmissen. Das habe ich deswegen einmal erlebt, dass wo geschlachtet worden ist. Und dann sind draußen die Felle gelegen und gefragt, was man dem hier macht. Und ich sage, ja, wegschmeißen, entsorgen. Dann habe ich gesagt, kann ich sie mitnehmen? Dann haben wir sie eingesalzen, haben wir sie dann zum Gerben geschickt. Und da kann man mir jetzt in Tirol Das ist im Niederkurfler Gerberei. Mhm. Da ist also sehr, da tut jetzt mit Olivenblättern gerben. Jetzt ist das praktisch mit Olivenblättern gegerbte Felle. Die sind sowas von schmiegsam. Das ist also ein ganz tolles Produkt und das wird heutzutage vielfach im Kinderwagen für die Frauen kaufen, das alle für ihre Babys, damit sie dann drauf auf den Schaufel liegen können, weil das einfach natürlich ganz vom Clan-Klima her total optimal ist.
Und du schickst sie dann nach Tirol und die kommen dann wieder hinter und ihr habt es da?
Genau, ja. Genau. Aber wir haben das erste Mal sind wir umgefahren, um ihn kennenzulernen und das war hochinteressant. Das ist dort ebenfalls schon wieder eine, also eine traditionelle Gerberei, der praktisch von dem Vorfahren das alles reaktiviert hat und praktisch wieder traditionell gerben wird.
Ich glaube, von dem haben wir sogar schon mal was gehört, gell? Ja, genau. Ja, da. Eine frühere Podcast, die Patricia Kofler, die schickt, glaube ich, ihre Fälle auch dorthin. Und es ist in der Region eben scheinbar ein wichtiger Betrieb, weil der eben auch diese Teile vom Schafe in dem Fall abnimmt. Und da sieht man wieder, wie wichtig es ist, dass man vermutlich einmal wichtig ist, dass man wieder die Betriebe in der Region hat, die das machen und das halt vielleicht auch diese regionale Wertschöpfung eventuell wieder stärkt. Also es scheint ein schlüssiges Konzept zu sein. Bei euch sieht man es auch, ihr könnt über das Wertschöpfung generieren. Das heißt, ihr habt das unten, glaube ich, zum Verkauf.
Aber wir machen das Weiterdenken noch. Ja. Wir wollen da zum Beispiel auch noch Mode machen damit.
Modelabel, na klar, sicher.
Ja. Also das sind ja...
machen wir Modelabel.
Jetzt sind wir mit einer Designerin, Modedesignerin, mit der Magdalena Auer sind wir da in Kontakt in Wien, die sozusagen jetzt da schon da sich Gedanken macht. Und da hat sich jetzt schon ein sehr bekannter Schneider schon angeboten, wieder solche Modelle, so Hirtenmäntel oder etwas Moderneres einfach zu machen und das, um das weiter sozusagen zu veredeln.
Ja, da haben wir jetzt einen Kompromiss, der Georg und ich. Gell? Also da haben wir das jetzt so gemacht, der Georg ist mehr für einen Hirtenmantel und ich hätte aber schon, ich möchte schon gern eine Jacke haben, die auch tailliert ist, also schon.
Also ihr macht einfach eine Linie für den Herrn.
Genau.
Genau. Ja.
Wobei man zum Hirtenmantel sagen muss, du hast mir erklärt, dass der ja nicht nur die Funktion eines Mantels erfüllt.
Genau, weil der sollte als Picknickdecke zum Beispiel verwendet werden.
Multifunktion, also als Innovation.
Unterlage, also wieder die Vielseitigkeit, die ja Hirten ja gehabt haben früher.
Ja. Ja. Großartig. Also jetzt haben wir das Leder quasi, das Fell vom Schaf. Hat das Schaf sonst noch Funktion?
Ja, ich glaube, als lebendes Tier, allein wenn ich das angreife, dass da auch ganz, ganz viel passieren kann, wenn man sich, erstens einmal, wir reden ja mit den Schafen, das ist ja auch total wichtig, Und
wenn gehst du dann einmal einen Tag raus für Unterhaltung oder wie stellen wir das vor?
Im Winter ist es mehr. Also wenn wir in den Stall gehen im Winter, da begrüßen wir uns, das ist eh klar. Ja. Also,
und sie grüßen auch zurück?
Ja, freilich. Ja. Nicht alle vielleicht.
Manche schlecht aufblicken.
Nein, aber die Kommunikation mit dem Schaf ist genauso da. Ja. Und ich weiß nicht, du hast dir gesagt, auf der Alm oben, das ist so warm, wenn du da reingreifst, dann hast du dieses Wollfett, das Lanolin, das ist ja ganz was Wertvolles.
Mhm. Ja. Das merkt, gell, wenn du es drüber streichelst, dann hast du oft so fettige Hände, aber die Pferdeln, glaube ich,
ist auch so, gell? Geschmeidige Hände.
Ja. Was Schweineln massierst, ist es oft so, das ist wieder nicht fett, aber das hast auch, das ist wie Peeling für die Haut, du hast ganz glatte Hände, also Tiere als eigentlich als
und halt auch der Kontakt mit dem Tier.
Ja, und das ist irgendwie halt gut für die Seele.
Und ganz nebenbei beweiden sie ja noch die Almen auch.
Sie beweiden die Almen, das ist ganz was Wichtiges. Ja.
Also die Almen, das wird ein Riesenproblem werden. Wir müssen wir alle dran arbeiten, weil die Vegetation nimmt jetzt zu durch die Klimaverschiebung.
Was heißt das?
Wir müssen viel mehr Tiere auf die Almen bringen.
Das heißt, es wächst mehr oder es wächst weiter?
Die biologische Masse steigt massiv an derzeit. Okay. Und deswegen, wir müssen sie früher aufbetreiben und eigentlich später holen.
Weil sonst was passiert?
Ja, weil sonst da fängt es an zu verbuschen. Ich muss praktisch das rechtzeitig. Und da war günstig, dass wir mehr Schafe und Ziegen auch noch haben.
Ja,
weil die Kühe wieder nicht das weiden, was die abweiden, was die Schafe und die Ziegen machen. Das ist einmal das eine, die Situation. Das zweite ist, die Das ist unsere Gesundheitslandschaft der Zukunft für Europa.
Wandern.
Das sind die Olmen.
Warum das?
Ja, weil das Klima Verschiebung ist, in den Ebenen unten ist so heiß. Wir haben ja alle so erhöhte Temperaturen. Die älteren leiden drunter. Wenn sie dann in den Almbereich aufkommen, dann ist das einfach erholsamer. Das weiß man auch. Es gibt genug schon diesbezügliche Erkenntnisse. Und deswegen wird das Hauptaugenmerk zukünftig gerade für Europa unsere Almen werden. Das wird ganz was Wichtiges werden.
Das heißt, du sagst, der Tourismus in den Almen wird stark zunehmen, weil ja, es wird dann mehr Leute nach oben drucken. Das heißt, es wird dann auch mit allen möglichen Implikationen,
also, die
dann
halt da stehen. Also die spannende die Prognose. Oben, die sollten nicht auf den Almen selber sein, aber wir könnten praktisch unsere Bettenauslastung optimieren. Ich glaube, dass man mehr braucht man nicht mehr bauen, weil zum Beispiel das Lesachter hat beschlossen, einfach nur gleich viel, so wie Einwohner, so viel Touristenbetten und nicht mehr. Mhm. Dadurch kann man dann von einer heilsamen Landschaft reden. Also das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt. Und das Zweite ist, derzeit, was also ich in den letzten Tagen wirklich gedacht habe, muss denn das sein? Wir haben diese ganze Großraubwild-Diskussion.
Die Wolfsdiskussion.
Ivan Berg hat ein Wolf, jetzt auf der Lavanderalm, das ist praktisch neben Lesachtal, hat praktisch über 90 Schafe sind tot bzw. vermisst von 190. Das ist praktisch die Hälfte der Herde ausgerottet worden. Nur deswegen, weil wir einfach auf diese Form von Wolfschutz haben. Mhm. Und das ist ja, überall reden sie, dass er gefährdet ist. Er ist nicht mehr gefährdet. Und das größte Problem ist, dass ein Großteil dieser Wölfe Hybriden sind. Das sind keine echten Wölfe. Das sind Mischlinge mit Hunden. Und die sind besonders intelligent. Die kommen über jeden Zaun. Die kennen alles. Die lenken den einen Herdenhund ab. Das Rudel einer und die anderen holen sich die Schafe. Also das ist alles Utopie, was da erzählt wird. Und deswegen bin ich da wirklich dazu, dass wir einfach die praktisch großraubwildfreien Zonen schaffen in den Alpen in Österreich.
Okay, also da eine ganz klare Position zu der ja aktuell sehr sehr,
sehr heiß diskutierten Debatte.
Heiß diskutierten Debatte, ja, ja. Genau.
Ja.
Aber vielleicht noch einmal zurück zur Ganzheitlichkeit, weil das ist ja eigentlich ein Thema und das ist das, was ihr, glaube ich, da wirklich betreibt. Jetzt habt ihr gesagt, die Leute können bei euch mitwohnen im Endeffekt. Man kommt als Gast zu euch.
Naja, mitwohnen, man das
oder am Alltag teilhaben, ne?
Es gibt bei uns Ferienwohnungen. Und der Gast hat seinen Wohnbereich und wir haben unseren.
Jeder hat seinen Privatbereich.
Ja. Ja. Das, glaube ich, schon auch, das ist wichtig, ja. Man macht Tätigkeiten gemeinsam, aber dann hat wieder jeder seinen Bereich, ja. Weil wenn das über einen langen Zeitraum geht, ist das auch viel entspannter für alle. Mhm. Ja, und die bleibt dabei. Sagen wir mal gut drauf, ja, weil ich einfach die Rückzugsmöglichkeit habe.
Genau, auf das wollte ich auch ein bisschen hinaus, weil die Küche ist ja offen im Endeffekt.
Die Küche ist bei uns offen, wenn Seminare stattfinden. Ja. Dann ist sie offen. Ja. Ansonsten ist die Küche privat. Mhm. Darf ich es vielleicht schon ein bisschen sagen?
Ja.
Oder wenn wir sagen, okay, wir kochen heute gemeinsam. Ja, aber sonst ist die Küche schon privat und das ist aber überhaupt kein Thema, das so dem Gast zu sagen.
Mhm. Ja. Wie oft kocht ihr da privat und auch gemeinsam, meine ich? Ist das Teil
momentan habe ich es jetzt so, dass wenn wir ein Seminar haben, dass wir einmal oder zweimal während der Seminarwoche gemeinsam kochen und ansonsten bereite ich das vor.
Da ist das wieder räumlich getrennt.
Genau, und der Gast kommt dann nur zum Essen und macht in der Zwischenzeit andere Sachen mit dem Georg zum Beispiel. Und Halbpension an sich bietet man in der Vor- und Nachsaison an. Also nicht in der Hauptsaison. Was wir aber jetzt neu haben in der Hauptsaison ist, dass wir ein- oder zweimal in der Woche unsere Spezialität entweder Lamm oder die Kärntner Urforelle, dass wir das anbieten als Abendmahlzeit.
Ihr habt ja genau, das ist das Nächste, ihr habt ja auch einen kleinen Forellenteich.
Ja.
kann man so, Forellenteich ist, ja. Ich habe zwei so Stufen gesehen, wahrscheinlich zwei verschiedene. Beschreibst du mal, was ist bitte eine Urforelle? Jetzt, ich kenne Regenbogenforelle, eine Bachforelle, aber jetzt.
Die Urforelle ist ja die donaustämmige Forelle. Aha. Ja. Die hat es früher in unseren heimischen Gewässern überall gegeben. Das ist eine Forelle, die langsamer wächst. Aha. Und die wurde dann von der atlantischstämmigen Regenbogenforelle verdrängt.
Die schneller wächst.
Die wächst schneller und aus
hat dem ökonomisch Grund, ein bisschen Nutzen. Genau. Wie sind die, gibt's da Unterschiede bei den Forellen? Weil jetzt haben wir ja Mediziner da sitzen und ihr schaut ja sehr viel auf die ernährungsphysiologischen Aspekte. Gibt's zwischen der langsam wachsenden Urforelle und einer Regenbogenforelle Unterschiede? Und also, ja, welche?
Es ist immer so, alles was schnell ist, ist einfach, wie soll ich sagen, da ist auch die schnellere Zellteilung. Alles, was schnell ist, ist nicht, gehört nicht in dem Bereich. Alles, was langsam ist, ja. Slow Food. Jetzt
kommen wir auf Slow Food. Ja, ich wollte schon sagen, weiter aufgelegt. Ne? Ja.
Das ist eben einfach dieses langsame Wachsen, das Heranreifen sozusagen und dann erst zu veredeln.
Da möchte ich jetzt kurz hängen bleiben. Warum ist langsam besser aus einer ernährungsphysiologischen, aus einer medizinischen Sicht, weil sonst sagt man immer langsam ist besser, weil, und da schwingt halt alles Mögliche mit, was man halt glaubt oder was man denkt. Aber was war denn jetzt, sage ich mal, die wissenschaftliche Begründung für slow is beautiful?
Das kann ich nur insofern zum Beispiel an der derzeitigen Schweinehaltung einmal darstellen, weil da gibt es ja medizinische Untersuchungen, also veterinärmedizinische. Und zwar geht es darum, dass heutzutage die Schweine werden sehr schnell, die müssen sehr schnell fertig sein, heißt's. Die müssen die 110 Kilogramm haben und das passiert innerhalb von Monaten. Das hat normalerweise, hat man immer alle Jahre im Herbst das Schwein geschlachtet. Das heißt, das ist so alt geworden.
Im Jänner
im Winter. Nicht? Also es hat seine Zeit gehabt. Das geht in der heutigen Ding nicht mehr. Die Bauern müssen mehrere Zyklen pro Jahr von gemästeten Schweinen haben. Und was ist da passiert da? Es kommt zu einer Veränderung des Fettsäuremusters. Und diese Veränderung des Fettsäuremusters ist so, dass vermehrt Omega-6-Fettsäuren entsteht und die Omega-3-Fettsäuren gehen zurück.
Beim Schnelleren.
Und die Omega-3-Fettsäuren sind an sich dazu da, die helfen, die sind ja sind ganz positiv für den Körper, die tun Entzündungen hemmen, währenddessen die Omega-6-Fettsäuren wir zwar auch brauchen, aber nur in geringen Ausmaß, aber es ist so viel dann da, dass es dann entzündungsfördernde Probleme schafft. Also es kommt zu einer Entzündungsförderung im Körper. Das kann sogar so weit gehen, dass jemand, der schon rheumakrank ist, dann praktisch sowas zu sich nimmt, dass er direkt einen Schub kriegt. Weil Omega-6-Fettsäuren entzündungsfördernd sind. Und aus dem Grund sollte man immer bedacht, ein ganz wichtiges Thema der Zukunft ist, wie kann ich die Omega-6-Säure-Verhältnis zu Omega-3 sozusagen zurückdrängen. In der Steinzeit war das Verhältnis, auch beim Wild, dieses Verhältnis 1:1. Es hat sich dann vor 200 Jahren.
Also jedes Wildfleisch hat gleich viel Omega-6 wie Omega-3
Fettsäure. Genau. Sind die Verhältnisse ähnlich. Mhm. Vor 200 Jahren war es noch 1:2. Das heißt, das war auch noch sehr gut. Omega-3 zu Omega-6. Aber jetzt haben wir bereits durchschnittlich in der europäischen Bevölkerung von 1:10. Das heißt, wir haben schon das 10-fache.
Du redest jetzt vom Menschen. Du bist jetzt vom Wild
auf den Menschen. Ja, vom Wild und auf den Menschen, nicht? Es ist ja an sich ja gleich das, was das Wild
verursacht
und ich esse, ich nehme das zu mir, passiert bei mir dann das Gleiche, nicht? Und das ist eben, in manchen Ländern wie in Amerika ist es noch schlechter. Das Omega-6-Fettsäure-Verhältnis steigt noch mehr an. Und das ist alles die Auswirkungen dieser sozusagen der Steigerung von der, vom Ertrag in der Messung.
Und von Geschwindigkeit, ne? Deswegen, ja.
Gewinnoptimierung,
ja,
oder?
Was ich ja auch wieder in Geschwindigkeit, ja. Je schneller das habt, desto.
Je mehr Schweine schneller ich in einem Jahr schaffe, fertig zu mästen, desto mehr Gewinn.
Und die Omega-6-Fettsäuren, da nistet sich auch eine Krebszelle leicht ein. Und das ist alles ein Zeichen, das ist turbo, schnell. Und der Krebs wächst ja, ist ja auch schneller Wachstum. Und das sind die Probleme. Und deswegen legen wir großen Wert drauf auf diese Form der Qualitätskontrolle. Das heißt, dass nicht nur der Prozess, es ist gut, dass es Bio gibt, aber wesentlich wäre für mich eine Qualitätskontrolle das Ergebnis. Ich brauche das nur analysieren lassen, auf die ganzen Rückstände, Pestizidrückstände, Schwermetalle und das fettsäure Muster, dann weiß ich, wie praktisch diese Landwirtschaft gemacht wird.
Also man kennt einen Indikator für nachhaltige Landwirtschaft, sagst du es jetzt, oder sagt hier, ist die Zusammensetzung von Fettsäuremusterhaft. Da kann man gewisse,
muss jetzt nicht aus den einen Indikator
hinstellen, aber zumindest gewisse Rückschlüsse kann man aus dem ziehen.
Deswegen finde ich so toll vom Almwirtschaftsverein, der Österreicher, vor allem der Kärntner, auch da mit dem Obweger, da gibt es jetzt die neue Form, die Produktpalette von der Alm. Und das von der Alm, und das ist läuft jetzt gerade das Projekt, deswegen muss ich heute noch die zwei Lämmer bringen, die gehen nach Gumpenstein,
Die
werden herausgeführt.
In die Fachschule.
In dieses Institut. Und dort werden diese Fettsäuremusteruntersuchungen durchgeführt, die werden dann ein paar Tage dort, kommen sie auf die Weide, und dann werden sie dann eben untersucht. Und nicht mehr nachgemästet, weil das Problem war immer, dass die moderne die Fleischerei immer verlangt hat, dass sie Kilogramm haben müssen. Ein Lamm, was von der Alm kommt, hat keine 40 Kilo. Das hat etwas über 30 Kilo und das mussten sie früher nachmästen. Und dieses Nachmästen hat dazu geführt, dass das ideale Fettsäuremuster der Alm verschwindet. Und es entsteht das schlechte Fettsäuremuster, erhöhte Omega-6-Werte. Und dadurch ist es so, dass das dann nicht so fett ist, weniger fett durchzogen ist, ist es ganz wichtig, kulinarisch die Aufbereitung.
Also die Garmethode, so wie wir sie jetzt in der Woche gemacht haben mit dem Lammfleisch.
Vielleicht beschreibst du kurz, wie
wird das gemacht. Dass wir das einfach anbraten, das Fleisch, dann... zuerst haben wir es gewürzt, ist klar, aber ohne Pfeffer, also nur ein bisschen Vollsalz, und dann haben wir es angebraten. Und dann haben wir eine Flüssigkeit dazu gegeben und Gewürze. Also wir würzen unser Lammfleisch mit Wacholder von der Alm und mit Lärchennadeln und mit Thymian. Das holen wir immer von der Alm. Was die Schafe auf der Alm oben fressen. Und dann geben wir den Deckel drauf und dann schieben wir das ins Rohr und garen das bei 80 Grad.
Also 10 niedrig bis 12 Stunden. Ganz langsam, ja.
Genau. Apropos Slow Food.
Und da wird es aber ganz zartes Fleisch, weil man ja sagt, dass das Fleisch von der Alm, dass das
zacher ist, ne? Weil mehr weil die Viecher halt mehr unterwegs sind. Genau.
Und da gibt's jetzt dieses Projekt, was nicht nur Lämmer sind, sondern auch für Ochsen und für die Kälber. Und da ist eben, und da wird's dann saisonal eben so ein Produkt geben. Und das ist für mich ein ganz moderner Ansatz.
Ziegen werden dann noch interessant.
Da haben wir auch schon gesagt, das haben auch die Gumpensteiner gesagt, das Institut, da ist ja einer uns der Nachbar, der Bruder Thomas, von unserem Nachbar, der Thomas, Dr. Thomas Guckenberger, der ist da auch begeistert gewesen von der Idee. Und deswegen wird das jetzt ausgearbeitet und dann mit Köchen wird dann auch die Kulinarik dazu gebracht. Und da geht es um ganz Besonderes von der Alm. Und dass man einfach nicht das Alm-Logo praktisch, was es ja schon gibt, da gibt es ja schon Milchbetriebe im Flachland in Europa, wo es heißt Alpenmilch. Und das ist genau das große Problem, was wir haben, weil einfach das Plakat, das müssen wir schauen, dass wir das mehr oder weniger ein bisschen wegbringen und den Inhalt in vorne hinstellen.
Und wie willst du das machen?
Das werden wir machen, weil wir es repräsentieren. Wir brauchen uns überhaupt nicht zu verstecken. Und das ist, glaube ich, auch so wichtig, weil es sind oft, ich erlebe das ja öfters, wenn ich unterwegs bin und reise, wie manche versuchen, das Ganze zu verbrämen mit einer Lederhose und einem karierten Hemd, nicht? Das ist nicht, deswegen lang nichts Traditionelles.
Nicht. Also, Stichwort in dem Fall, Klammer, Entschleunigung, Slow Food, das hat's ja, es ist ja eine ganz starke Slow Food Region da, es hat ja, glaube ich, oder das Geildal, ich bin mir jetzt nicht genau sicher, die erste Slow Food Travel Region,
ja, der,
ja,
ja,
der Welt, ja.
Der Welt.
Genau. Ja, genau, die habe ich vorgestern mit dem Hartwig, Herwig Ertl, ja, das ist aus der Brink geredet, der das ja auch gestartet hat und da ein bisschen der Pionier war. Das heißt, hier die erste, und das ist ja auch wichtig, warum ist es gerade diese Gegend, dass jetzt dieses die Entdeckung der Langsamkeit ein bisschen wieder Einzug
ist hält? Auch, eigentlich ist es logisch.
Weil man bei euch mit dem Auto so lange braucht, weil es
für Kurven sind,
es gibt ja viele Gründe, warum es
da. Es ist ja viele, an die 100 Gräben gibt's, die man alle überwinden muss. Davor haben sie so einen Brücken gebaut.
77.
Ja, ist ja wurscht. Ja, die Osttiroler Seite, das Lesertal noch dazu. Also, das ist es. Und das Zweite ist, man hat hier, diese Gegend wurde nicht von Investoren entdeckt.
Ja, ist ja gut
versteckt. Und das ist das Glück gewesen, dass da keiner eine Hotelseine gebaut hat. Und damit haben wir praktisch, sind wir davon verschont geblieben. Und jetzt haben sie daraus, nachdem es dann in den 90er Jahren praktisch prämiert wurde, als das naturbelassenste Tal Europas, war sozusagen, dass der Staat hier ganz, das praktisch genau diesen Weg zu gehen. Mhm. Und deswegen war der Beschluss, nicht mehr Betten wie Einwohner.
Und wie geht sich das dann wirtschaftlich aus? Ich meine, das ist jetzt eine provokante Frage natürlich.
Das ist genau der Punkt. Genau. Und deswegen müssen wir mir hergehen und genau diese Qualität in den Vordergrund stellen, der hochwertigen Produkte, weil die haben dann auch seinen Preis. Mhm. Und es gibt einfach viele Menschen, die jetzt so Gesundheitsbewusstsein, gerade jetzt steigt das momentan nach der Pandemie, ist es eigentlich jetzt passiert, einfach Wert legen auf gute Produkte. Und die können sie bei uns im Tal haben. Und damit kann ich sozusagen die Wertschöpfungskette verbessern.
Da bringt sie die Wertschöpfung wieder zurück in die
Region. Genau.
Was mich interessiert ist, wie bringe ich denn dieses Thema Slow Food, traditionelle Lebensmittel, das habe ich jetzt die letzten Tage ein paar Mal gestellt, die Frage, wie bringe ich denn das jetzt nicht an die, sage ich mal, ihr seid jetzt auch, im Premium-Bereich, oder es ist nicht ganz, ganz günstig jetzt, wenn man bei euch Urlaub macht, das hat seinen Preis, das hat auch seinen Wert, aber wie schafft man es denn, dass man diese Produkte, diese traditionellen Produkte, die guten Produkte, wie man so sagt, auch in die Masse wieder bringt, ja, weil bleibt ja dann eigentlich wieder wenigen vorbehalten, die sich das leisten können, die Zeit haben auch dafür, wie schafft man das?
Nein, ich glaube, ganz so stimmt das nicht, weil wer bei uns Urlaub macht, ist ganz interessant. Heute wieder eine heimgefahren, ob sie von uns eine Bohne mitnehmen kann und eine Mohnkapsel, weil sie einen Garten hat und der Ziergarten wird jetzt umgewandelt in einen anderen Garten. Das heißt, ein Anbau nach auf der Landschaft entsteht.
Ja.
Und ich glaube, dass diese Bewegung letztendlich dann allen zugutekommt. Nämlich als sinnstiftendes Leben, gesundheitsförderndes Leben.
Wobei ich auch noch dazu sagen möchte, ich glaube, ein Hauptthema ist, dass man selber wieder kocht, dass man sich die Zeit nimmt, also dass man das Rohprodukt kauft und dann selber wieder kocht. Weil wenn ich Rohprodukte kaufe, Rohprodukte sind günstiger als bereits weiterverarbeitete Produkte.
Ist das wirklich so? Ich habe teilweise das Gefühl, dass die Lebensmittel am Biomarkt teurer sind, wie wenn ich im Geschäft
einfach kaufe.
Aber wenn ich ein gutes Rohprodukt, ich nehme jetzt das Brot her, wenn ich jetzt von dem Brot, was ich back, zwei oder drei Scheiben esse, habe ich einen größeren Sättigungswert, weil es ein Vollkornprodukt ist, hat es einen größeren Sättigungswert, wie zum Beispiel ein Brot, das ein ausgemahlenes Mehl hat. Ja, oder wenn ich anfange, wieder die Hülsenfrüchte verstärkt einzubauen in der Küche oder die Gerste oder in Harden, also sprich Buchweizen, wir sagen Harden dazu, also dann kann ich in der Küche ganz viel dazu beitragen, dass ich im ersten Moment schaut es vielleicht so aus, als dass ich teuer einkaufe, aber wenn ich das dann so weiterverarbeite, dann ist das nicht teurer, sondern weil es ja gehaltvoller ist. Also ich glaube, da läuft die Diskussion vielleicht gar nicht so richtig.
Da muss ich jetzt noch etwas dazu sagen. Es gibt ja die Studenten in Wien, haben sie ein Projekt gemacht. Und die haben darum gegangen, man kann sich diese Lebensmittel nicht leisten. Da sind sie dann draufgekommen, dass wenn ich saisonal das Ganze machen, mich damit beschäftige und die Bauern kenne. Das heißt, ich muss etwas mehr Zeit aufwenden, dann kann ich zu diesen günstigen Produkten während der Saisonal sind sie günstiger, kann ich zu diesen Produkten kommen und die kann Vorräte anlegen und die kann
kochen,
ich kann etwas machen. Das habe ich nicht. Aber wenn ich zum Beispiel hergehe und ich mache mal derzeitige Haushaltsbudget, gibt man ungefähr 10% vom Gesamthaushalt gibt man für Ernährung aus. Vor 50 Jahren waren es 40%. Und das ist das zurückgegangen. Mhm. Wenn ich aber jetzt hergehe und diese 10%, was ich derzeit ausgib, einmal weiter analysiere und jetzt herschaue und die ganzen Chips und all dieses Graphen, was man da noch so zum Kaufen kriegt, weg tue, und ich gehe dann auf die Kauf bessere, also die gehaltvolleren Nahrungsmittel. Mhm. Und das Phänomen tritt dann ein, die Produkte, die weiter teurer sind, die werden nämlich nicht verwüstet. Das heißt, gehen nicht verloren, die werden nicht weggeschmissen. Die werden verwertet, das wird gegessen. Während das andere, was nimm 3, zoll nur 2, das letzte Drittel wird weggekaut.
Ja.
Es landet ja im Müll. Wir haben ja 30% bis 50% vom Bauern, bis das wirklich am Teller landet, ist ja das sind ja so und so viel
weg. Das fällt da schon weg und dann wird von dem, was dann und dann kauft, es ist auch so ein Problem, man kauft ja nur große Einheiten. Du kannst ja im Supermarkt alles nur ein Kilo, halb Kilo oder sonst wie Sackerl kaufen, plus die Aktionen. Und ich merke es halt bei mir selber. ich bin halt nicht fertig damit, weil dann habe ich halt mal nicht Bock auf ein Kilo Karotten, sondern brauche halt zwei. Und mir bleiben halt doch einige dann wieder
über. Also und da denke ich, wenn man sich den Haushalt dann so organisiert, dass man vielleicht einen größeren Tiefkühlschrank hat, ja, wo ich dann, wenn halt eben ein großes Angebot ist an Karotten, weil halt jetzt die Zeit dafür ist, dass ich dann hergehe und sage, okay, dann nehme ich halt 5 Kilo oder 10 Kilo und tun wir das einfrieren, den Rest, und brauch's aus der Truhe. Also da hat man schon Möglichkeiten.
Hat das Tiefkühlen nicht irgendwie einen total schlechten Ruf irgendwie?
Also
für die Lebensmittelqualität?
Also die Tiefkühlgeschichte halte ich für jetzt medizinisch gesehen für die beste Konservierungsmethode, wenn sie gut gemacht wird. Das Voraussetzung ist, das muss schnell, das ist ein super Froster. Mhm. Wir haben sogar einen Schockfroster. Mhm. Aber es gibt jetzt überall bei den modernen Kühlschränken, sind so super Frostladen.
Kannst du ja kurz erklären, warum das dann besser ist?
Deswegen, weil nachher durch das schnelle Abkühlen entstehen weniger Eiskristalle.
In dem Fall muss man schnell sein, also nicht slow.
Ja, genau.
Also das gibt schnell gehen. Das ist immer die Ausnahme. In dem Fall ist es
schnell runter und dadurch werden die Eiskristalle die Zellwände sonst zerstören können. Deswegen tun ja schlecht eingefrorene Sachen ja mehr Wasser abgeben. Mhm. Und das ist also der Grund. Und wir tun deswegen auch alles Schockfrosten. Und das ist ein Jahr unbedenklich haltbar. Da verliert man fast gar nichts. Mhm.
Also es kommt auf die Art.
Es kommt dann darauf an, ist es Gemüse, ist es Schweinefleisch. Ja. Da muss man dann schon differenzieren. Du kannst jetzt nicht pauschal sagen, ein Jahr. Aber jetzt, wenn ich jetzt Gemüse oder Obst hernehme zum Beispiel, spielt das nicht die Rolle.
Aber Tiefkühlen grundsätzlich als Konservierungsmethode ist in dem Sinne jetzt, wenn man es richtig macht, eigentlich eine ganz gute Sache, oder?
Ja, wenn man dann denkt, das andere ist mit Konservierungsmitteln, mit so und so vielen E-Nummern dabei, das sind alles Substanzen, die letztendlich meine Bakterien in den Darm angreifen. Weil das ist ja diese Konservierungsmittel sind ja dazu da, dass möglichst lang das Lebensmittel möglichst lang überlebt. Dass es nicht verdirbt sozusagen. Das kann man ja, da gibt's ja die berühmte Semmel vom Fleischer. Und die Semmel von einer Firma, wo noch 14 Tage noch gleich ausschaut. Weil einfach diese Stoffe drinnen sind. Mhm. Und die machen mir nur das Mikrobiom, das heißt die Darmflora kaputt. Deswegen sagen wir ja immer, wir müssen schauen, dass wir in unserer Landwirtschaft so eine Bodenflora haben, weil Bodenflora ist gleich Darmflora. Deswegen haben wir auch das Natursauerteigbrot. Deswegen tun wir auch vermehrt die sozusagen unsere Bakterien einsetzen, die bei uns am Hof leben, tun wir einsetzen. Mhm. Weil ja die effektiven Mikroorganismen, die wir im Stall haben, die wir sonst überall haben. Beim Natursauerteigbrot, das Problem ist ja, dass die Konservierungsstoffe eher die Milchsäurebakterien angehen. Und die sind eigentlich so wichtig für unseren Darm, während die anderen Keime eher überleben. Und damit entgeht praktisch
ein Ungleichgewicht.
Ja. Wenn ich bei den Ureinwohnern schaue, die haben ja tausende von Stämmen, Bakterienstämmen im Darm. Und bei uns Europäern ist das schon massiv zurückgegangen. Und dort, wo noch massiv, wir haben ja jetzt viele Störungen der Darmflora. Deswegen werden ja so viele Mittel im Fernsehen angeboten, wo einfach dieses Bauchkrümmen dann wieder besser wird. Muss ja so sein, weil sonst würde es ja nicht im Fernsehen zum Segen sein. Also müssen sehr viele darunter leiden, weil damit wird wieder der Marktanteil von den Firmen steigt dann wieder, von diesen Produkten, die angeblich die Darmflora verbessern.
Sehr, sehr, sehr spannend. Ich geh jetzt, ja, magst du?
Ja, ich tät gern. Ich tät gern. Sag, so. Ja, bitte schon die ganze Zeit, ja. Weil mich hat auch interessiert, was euch antreibt. Und ich glaube, wir haben spannenderweise zwar einen anderen Zugang oder vielleicht einen unterschiedlichen Zugang zum Essen. Ihr kommt mehr über die Gesundheit. Aber ich glaube, was wir und auch bei Bauer to the People wollen, ist, Menschen näher ans Essen, an die Landwirtschaft ranzubringen.
Und an die Hintergründe.
Ja, genau. Und meine Frage wäre einfach, wie macht sie das? Weil ich habe das jetzt schon mitgekriegt, aber vielleicht erklärt sie kurz, wie bringt sie das an den Menschen, was ihr da macht und warum?
Wie ist eure Strategie?
Na, unser, wie bringen wir das an den
Menschen? Einfach über Geschichten.
Wir erzählen den Menschen, oder wenn ich heute sage, gut, heute am Abend gibt's, machen wir gleich ein Beispiel, heute gibt's eine Rohnensuppe und anschließend gibt's die Kärntner Urforelle mit gedünstetem Gemüse und dann kommen Wildkräuter drauf und als Nachtisch gibt's die Stockblattlern. Ja, das ist ganz was Traditionelles. Und zu diesem Menü erzählen wir zu jedem Gericht die Geschichte dazu. Wie mache ich es? Ja, was ist da drinnen? Wie wird es zubereitet? Wie koche ich es? Und das machen wir dann, der Georg tut dann meistens servieren und versorgt die Gäste mit einem guten Kärntner Wein. Und vor jedem weiteren.
Mein Sohn macht einfach einen guten Wein mit seinem Partner, mit seinem Kind.
Ja, der kommt vom Weingut Kamburg, das sage ich jetzt gleich so dazu. Ist auch ein sehr gutes Lokal. Und zu jedem Gang erzählen wir dann die Geschichte vorher, ja. Und warum wir tun wir sehr viel Kräutern und wenig mit Salz arbeiten und so. Und über diese Geschichte transportieren wir das Wissen, das wir uns zusätzlich noch angeeignet haben. Also wir verpacken das alles.
Wir haben das einmal erlebt, nicht? Wenn man erzählt, den Waldspargel. Dann tue ich den mal ernten.
Den Waldspargel.
Ja. Das ist vom Geißbord die Sprosse. Und das ist so, dass im Frühjahr muss man da immer achtsam sein und unterwegs sein und schauen, wann der kommt. Weil wenn der nämlich dann größer wird, dann kannst du ihn nicht mehr verwenden. Weil dann wird das Zeug giftig. Und also muss ich praktisch die ersten Sprossen, die 10 bis 15 Zentimeter, und die muss ich dann ernten. Und dann brauche ich 2-3 Tage, bis ich dann praktisch alles geerntet habe, blanchiert und dann schockgefrostet und dann ist es fürs Jahr zur Verfügung. Und das war für einen Gast total was, der war fassungslos.
Im positiven Sinne.
Ja, im positiven Sinne. Der war fassungslos, dass ich da 3 Tage unterwegs bin, weil da muss ich ja durch den Gatsch durch. Das ist ja alles im Wald, am Wegesrand, überall, wo halt den Fahrstraßen auf, wo ich weiß schon jetzt, wo das überall wächst. Und da muss ich dort unterwegs sein. Und dann, und das ist ja ein Erlebnis noch zusätzlich. Und ich bin oft schon deswegen gefragt worden.
Ich bin gespannt, ob man das jetzt lieber ausschneiden sollte, nicht, dass wir da jetzt auf einen Waldspargeltrend lostreten und dann auf einmal weicht.
Nein, also ich glaube nicht. Aber das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich finde es so großartig hier, weil ihr übers Essen die Menschen mit euren Themen erreicht, sei es die Gesundheit, sei es die Landwirtschaft, wie ihr damit umgeht.
Und das, aber wir wollen noch nicht mit einem Zeigefinger oder was unterwegs sein, sondern einfach nur das, was wir
Wo wir Lust drauf haben, genau. Das ist unser Leben.
Ja, genau, das ist unser Leben und die Leben. Ganzen Informationen dazu haben wir zusammengetragen, ja. Das haben wir uns erarbeitet und diese Informationen geben wir nebenbei so einfach mit.
Da haben wir natürlich so Leute wie den Machacek nach auf der Landschaft, ja. Der bei uns da war. Da lernen wir. Wir haben dann so eine wie die Clara Obernostra, diese Kräuterexpertin aus dem Lesachtal, mit der wir auch diskutieren.
Also wir haben da ja.
Das ist auch für Slow Food, nicht?
Wir haben da ja viele Menschen, die wir auf unserem Weg getroffen haben und immer wieder treffen und neu treffen. Und jeder weiß was.
Jeder bringt Geschichten.
Ja. Also jeder weiß was. Ja.
Aber jetzt momentan spannend. Haben wir überhaupt einen ganz großen Experten da. Das ist der Professor Maximilian Moser, der praktisch also die Gesundheitsförderung jetzt überhaupt die letzten wissenschaftlichen, die ganzen Beweise eigentlich liefern kann, warum so ein Leben, Ernährung, Bewegung und seelische Gesundheit in heilsamer Landschaft, warum das positiv ist. Das kann man halt alles messen. Mhm. Und der hat eben dieses Projekt Diagnostik von Gesundheit und Messen von Gesundheit, das kann man heute. Mhm. Das macht Professor Maximilian Moser.
Ihr habt ihn da, heißt, der ist bei euch am Hof oder was? Wo ist der? Oder ist der jetzt in der Region oder
betreibt Studien? Der ist ja Graz auf der Universität. Ja. Und ist ein Kärntner, er lebt also auch in Kärnten und der kommt immer alle Jahre eigentlich zu uns herum.
Also direkt zu euch?
Ja, direkt am Hof und da macht er da das, haben wir ein Seminar gehabt vor 14 Tagen, ein Workshop und er hat also mehrere Vorträge da gehalten.
Also und das sind natürlich dann, kann man dann auch wieder buchen, dann kann man.
Genau, das wird ausgeschrieben und da kann man dann daran teilnehmen.
Okay. Jetzt möchte ich noch ganz kurz auf euch einen Keller eingehen.
Da, ja. Der Lieblingsort neben der Speise, also zumindest.
Was ist bei euch, was finde ich bei euch, wenn ich in den Keller gehe, was findet ihr alles?
Also man einmal
an Räumen.
An Räumen, ja.
Nicht, was ich sonst alles finde, aber.
Ja, was, das habe ich schon. Ja. Also, wir haben einmal Kühltruhen im Keller.
Genau, sehr, sehr viele Tiefkühltruhen.
Das ist etwas, was wir im Keller stehen haben. Dann gibt's im Keller einen, ich sag immer, früher war's der Wirtschaftsraum und heute ist es meine Genusswerkstatt, weil ich da unten sämtliches verarbeite und einkoche und Brot backe. Und der Getreidemühle steht da unten auch, weil ich das Korn frisch mahl.
Du sagst Brotbacken, das ist eine Getreidemühle, das ist eine Getreidemühle.
Das ist ja, das ist eine Getreidemühle.
Das ist schon ein bisschen eine größere, ja.
Und wenn ich dann weit, und da ist auch ein Holzherd unten, ist eh klar, damit ich dann auch gut einheizen kann, wenn ich Brot backe. Und wenn ich dann eine Tür weitergehe, dann komme ich in den Lagerraum. Und im Lagerraum, da stehen jetzt inzwischen viele, also Marmelade sage ich nicht, sondern Fruchtmark, weil wir verwenden ja nur 10% Zucker. Ja. Da steht jetzt verschiedene, so ein Fruchtmark, dann Säfte, Holunderblütensaft, dann jetzt im Herbst kommt von der Beere der Saft dazu.
Also weißt du, was das Jahr so bringt, wird dort konserviert und verarbeitet.
Genau, was wir schaffen. Ja?
Was sich ausgeht.
Eben. Ja. Und was sich nicht ausgeht, das holen wir uns dann einfach von anderen Bauern. Dann lagert Wein unten im Keller, den brauchen wir auch. Ein gutes Glas Wein ist was Wichtiges.
Oh ja.
Und Öle, verschiedene Öle. Wir verwenden ja zum Braten das Sonnenblumenöl mit Omega-9-Fettsäure.
Jetzt haben wir eine 9er Omega-9 dabei.
Die russische Sonnenblume.
Ist das Omega-6 plus Omega-3?
Nein.
Das ist also die Omega-9, das ist auch so ein gesundheitsfördernde Fett. Und das ist ja auch im Olivenöl stark vorhanden.
Also Omega-3 ist okay. Eigentlich sind alle Omegas im richtigen Verhältnis okay, aber besonders.
Besonders gesund ist also das Omega-3 und Omega-9.
Okay.
Das Leinöl, das frieren wir ein und nehmen so, wie wir es brauchen, aus der Truhe. Weil der Lieferant ist ja auch nicht gerade
ums Eck. Das kann man einfrieren.
Okay. Ja. Und was lagert noch unten? Und dann tun wir natürlich Tees, also Kräuter trocknen.
Also was wird da?
Zum Teil sammle ich es wild, oder eben auch im Garten habe ich mir schon einiges angebaut, weil ich brauche doch gewisse Mengen.
Die ist natürlich, wird sie da für die Gäste ja entsprechend.
Ja, wir bieten ja Kräutertees, die wir anbieten und dann eben auch zum Kochen, weil wir sehr viel Kräutern und im Winter brauchen wir die Kräuter.
Das habe ich
schon
gesehen,
ja,
das sind als Wildkräuter in den Klassen.
Ja, genau. Ja. Und was lagert noch im Keller? Jetzt muss ich weitergehen, die Stellagen durch. Ah ja, Pilze tun wir trocknen auch. Zum Teil einfrieren, zum Teil trocknen.
Lecho,
Tomaten, Frucht, Tomatenmark, Kompotte verschiedene. Ja.
Also es wird einfach alles verarbeitet, was...
Genau, was jetzt die Landwirtschaft selber abwirft, unsere Landwirtschaft selber. Und dann zum Beispiel die ist Tomatenmark, da kenne ich eine Biobäuerin aus dem Gailtal, die Christiane Halder, das ist auch für mich so eine Adresse. Und das hole ich von ihr und dann koche ich es ein. Mhm.
Also ihr schaut ja das quasi alles aus der Region. Also es ist sehr regional.
Sehr regional, wobei wir haben es nach Italien nicht sehr weit. Mhm. Und das ist für uns auch ganz was Besonderes. Und in Italien, in Fiumicello, da kennen wir auch einen Betrieb, wo wir unsere Pfirsiche holen und Gemüse holen.
Mhm. Ja. Und auch die Feigen aus dem eigenen Garten.
Ah ja, genau.
Die Feigen, also natürlich, okay, jetzt.
Ja.
Ja, war schon jetzt. Ja, klar, sicher.
Ja, in der Georg hat in Italien ein ganz kleines Häusl. Mhm. Und nachher schauen wir schon, dass wir das so verbinden, dass wir dann nach Italien fahren und wirklich auch italienisch essen gehen und das Meer genießen. Wir sind ja in 2 Stunden, 10 Minuten sind wir mehr am Meer.
Ja, das ist ja Italien ist ja
etwas drüber,
besonders für Wiener. Ne? Das fahren wir mal ewig.
Und einfach das italienische Flair genießen und dann mit dem vollen Kofferraum wieder heimfahren. Ja.
Ja, voll eine gute Sache. Ja, okay,
also wenn es von da nach Italien ans Meer näher ist als nach Graz, da weiß ich, wo ich hinfahre jetzt dann.
Ja, genau.
Wo ich Graz ist Asche. Und Wien natürlich auch. Also das möchte ich schon festhalten da jetzt.
Der Salzburger redet darüber, wie schön Wien ist. Cool.
Ja, Salzburg, ja, mein Gott. Salzburg ist Asche. wohin geht bei euch die Reise? Also wie. 2 Fragen. Wo geht's bei euch als nächstes hin? Weil ihr entwickelt euch ja ständig weiter. Und wie weit wollt ihr wachsen? Oder wie weit wollt ihr euch weiterentwickeln? Also wo gibt's dann bei euch auch eine Grenze irgendwo, wo du sagst, okay, uns reicht jetzt ist, wir verdienen genug oder ich will gar nicht mehr oder wie
nur die Weiterentwicklung ist einfach die Qualität und nicht die Quantität. Das möchte ich einmal ganz klar sagen. An dem möchten wir weiterentwickeln. An der Quantität überhaupt nicht. Wir möchten einfach, wenn wir jetzt zum Beispiel quartiermäßig, wo wir auch angesucht haben, auch wir eine Hütten, dann würden wir aber die Betten deswegen nicht vermehren. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Wir wollen es einfach qualitätsmäßig uns weiterentwickeln, dass die Wohnräume, wo sie jetzt schon bei uns ganz modern ist, das hat ja schon der Vater von der Andrea gemacht, dass der zum Beispiel Holzblock Wohnungen gebaut hat.
So heißt mit Holz.
Und einfach nur mit Bienenwuchs eingelassen. Das heißt, überhaupt bereits die Holzatmosphäre, denn das ist ebenfalls gesundheitsfördernd. Genau, es geht also nicht nur um die Landwirtschaft, sondern es geht auch um die Bauökologie, wie der Mensch untergebracht ist, was er für Bettdecken hat. Das sind ja alles Dinge, also, die dazugehören.
Verstehe, das heißt, ihr wollt nicht quasi das Gleiche vermehren, sondern ihr wollt im Bestehenden einfach schauen, dass jeder Aspekt, der da drinnen halt einen Teil ausmacht, dass ihr den bewusst adressiert mit einer Maßnahme, mit einer, genau.
Ja.
Okay. Wie, gibt's da noch viel zum Tun?
Ja, also wir wollen ja eigentlich weiterhin tätig sein, aber das Einzige, was wir versuchen wollen, ist schon, dass wir dann in der Saison, wenn da nichts mehr los ist, dass wir dann ein bisschen was, solche Formen da, was, wie soll man sagen, ans Meer ein bisschen fort, oder wir haben auch die Kurse zu machen in Österreich für die Auszeithöfe.
Also
für die
euch Ausbildung. Auch eine Auszeit nehmen.
Ja, ich glaube, das ist schon etwas, wir wissen, dass das ganz was Wichtiges ist, ja. Meine Wunschvorstellung wäre schon in der Richtung, dass ich sage, okay, ich kann 3 Wochen eine Auszeit nehmen, ohne mich um den Betrieb kümmern zu müssen.
Und wie geht das?
Wie das geht, da haben wir Ideen im Kopf.
Ja.
Ja, also das ist schon
überlegt
so.
Schon drüber.
Wir denken schon noch, wie könnte das gehen? Vielleicht finden wir Menschen, die uns in der Zeit den Betrieb führen. Mhm. Ja. Und wenn dann kein Gästebetrieb ist, ist es ja nicht...
Ist es überschaubar?
Ist es überschaubar. Mhm. Also wir haben da, wir denken da schon aktiv drüber nach, wie können wir das machen, weil ich möchte ja genießbar bleiben und genießbar bleiben kann ich, indem ich mir selber auch Auszeit gönne. Mhm. Gell? Mhm. Und das hätten wir schon vor.
Mhm. Wie schaut es jetzt mit Freizeit aus? Ich frage, ist ja auch so ja, eine die, von meinen Lieblingsfragen. Freizeit, ja.
Die Freizeit ist eher bescheiden, ja. Aber
heuer im November haben wir mal vor.
Ich denke, es macht da ganz viel aus, wenn einem die Arbeit Spaß macht.
Das
ja, wenn mir die Arbeit Spaß macht, dann habe ich schon viel gewonnen. Und momentan ist mit der Form von Freizeit, die du jetzt gerade gemeint hast, wahrscheinlich.
Es geht eher um das, wie es das du halt wahrnimmst für dich und wo es das du erfindest.
Ist eher wenig und ist ausbaufähig, sagen wir so.
Ist ausbaufähig, ja. Zeit ist ein super Thema. Ich schaue auf die Uhr, damit wir das Ganze ja total entspannt machen können und du jetzt auch keinen Stress kriegst wegen deinem nächsten Termin. Ich glaube, das Gespräch mit euch hat jetzt ganz klar gesagt, was Ganzheitlichkeit heißen kann. Nicht? Also allein schon, wenn man zu euch kommt und die Geschichten hört, die ihr erzählt, also ob das jetzt die Zusammensetzung von Fetten hinsichtlich der Wachstumsgeschwindigkeit des Schweines ist, was ein wichtiger Aspekt ist, oder ob es um Kräuterwanderungen etc. geht. Ich denke mal, man hat einen guten Eindruck bekommen, was es heißt, ganzheitlich zu denken oder den Versuch zu unternehmen. Und ich glaube, damit ist das Ziel für diesen Podcast wunderbar erreicht, einfach dieses Thema mal nach draußen zu bringen, darzustellen.
Angesprochen zu haben. Und ihr redet ja die ganze Zeit drüber und das wäre so unser Punkt, weil wir finden ja, durchs Reden kommen die Leute zusammen.
Genau. Und bei Ganzheitlichkeit können wir jetzt mal einen kleinen Sackerl machen. Jetzt haben wir das einmal drauf. Und ich glaube, wir haben genau mit den richtigen Leuten geredet. Haben wir irgendwas noch nicht gefragt? Möchtest du noch wen grüßen?
Oder noch was sagen, was oder wir noch nicht sagen?
Haben wir was vergessen?
Da würde ich vorschlagen, dass ihr wiederkommt.
Ja.
Das finde ich eine unglaublich gute Idee.
Ja. Das macht uns taugen. Ja. Also erstens einmal taugt uns, dass wir euch jetzt da so getroffen haben, dass
kann
du
ich nur zurückgeben.
Bianca angefragt hast bei uns, ja. Das war eine sehr angenehme Woche auch für uns jetzt mit dir.
Bianca hat ein Praktikum, also
Bianca hat sich einfach jetzt im Betrieb eingebracht und das hat echt Spaß gemacht und wir haben uns auch gegenseitig unterstützen können und auch beflügeln unter Anführungszeichen allein beim Kochen, wenn ich denke, was wir da so kreiert haben. Es war echt eine sehr nette Zeit und kommt's wieder. Mhm. Weil ich denke, das war jetzt ein Beginn, vielleicht kann da was wachsen. Und wenn man immer wieder mal sich austauscht und diskutiert, das ist super, spannend.
Ja. Und wir tauschen uns ja auch ständig aus, das ist ja das, was wir auch bei Power to the People machen. Ich glaube, dass das
ist sehr... Das ist unser Ziel einfach.
Ja. Ich habe das am Anfang gesagt, ich habe nur aufgeschrieben, diese Einladung auch für Projekte, für moderne Landwirtschaft und so, diese Offenheit, Dinge weiterzuentwickeln, das passt sehr gut zu dem, was wir tun. In dem Sinne, denke ich, werden wir uns wieder sehen und... Weil es ein Podcast ist, auch wieder hören.
Ja, danke.
Danke.
Okay, danke auch.
Super. Ja.